Israel ist seit Monaten in aller Munde. Es geht um Politik und um den Krieg in Gaza. Wir nähern uns dem Land heute in dieser Sendung aber aus einer anderen Richtung. Wie sieht das Schulsystem in Israel aus? Was wird dort vermittelt? Wo liegen die Unterschiede zu unserem Zugang zur Bildung? Antworten auf diese Fragen und weitere gibt es von unserem Nahost-Korrespondenten Pierre Heumann. Hallo Pierre.
Hallo Stefan.
Per, selbst wenn man die örtlichen Verhältnisse nicht gut kennt, aber vielleicht mal Bilder aufschnappt von Schulen in Israel, dann fällt spontan auf, sie scheinen in der Regel eingezäunt. Das ist ein ganz anderer Eindruck als bei uns, wo Schulen oft möglichst offen gestaltet sind. Und da tummeln sich überdurchschnittlich viele gleichaltrige Schüler, auch in den Klassenzimmern. Was steckt hinter diesen zufälligen, spontanen Eindrücken?
Die Schulen sind in der Tat eingezäunt. Das heißt, man kann eigentlich nicht rein, ohne dass einen der Securitas-Wächter kennt. Auch wenn man die Kinder abholen will, muss man sich ausweisen und sagen, wer man ist. Grund ist Sicherheitsbedenken, die man in Israel aus naheliegenden Gründen hat. Man will also nicht, dass da fremde Leute hereinkommen. Das ist mal das eine, das auffällt, wenn man eine Schule als Außenstehender sich ansieht. Das zweite, das auffällt, ist die Klassengröße. Also wenn man dann in so eine Schulklasse kommt, dann sind dort nicht 20 und auch nicht 30 Kinder, sondern bis zu 40 Kinder vorhanden. Und das gibt natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Die Atmosphäre ist auch für das Lehrpersonal nicht ganz einfach, weil sie so einer, ich sage jetzt mal, Horde von 40 Teenagern oder 40 Kindern gegenüberstehen. Und das stellt enorm hohe Anforderungen an die Lehrer, aber auch an die Schüler.
40 Schüler in einer Klasse, das wäre in unseren Breitengraden wirklich ein Schreckensszenario, das kennen wir so gar nicht. Was sind darüber hinaus aus deiner Sicht, so ganz allgemein gesprochen, die Stärken des Schulsystems in Israel und was auch die Schwächen?
Israel ist eine sehr heterogene Gesellschaft. Also es gibt orthodoxe Juden, es gibt religiöse Juden, es gibt säkulare Juden, es gibt Araber. Das sind eigentlich die größten Gruppierungen. Und diese Gruppierungen sind nicht zusammen in einer Schule, nicht mal im selben Schulhaus in der Regel, sondern es gibt separate Schulen für diese Gruppen, wo die säkularen Kinder hingehen. Das ist die eine Schule und die andere Schule ist, wo die religiösen Israelis ihre Kinder hinschicken. In den arabischen Städten gibt es arabische Schulen und dann gibt es noch die Schulen der Ultraorthodoxen. Also das sind eigentlich vier, ich sage jetzt mal, Schulsysteme, die getrennt voneinander funktionieren. Das hat einerseits den Vorteil, dass man sich nicht mit Andersdenkenden ärgern muss. Zum Beispiel die einen essen koscher in der Schule und die anderen essen nicht koscher in der Schule, wenn sie säkular sind, respektive religiös. Hat aber auch den Nachteil, dass man sich eben nicht auseinandersetzen muss mit den anderen oder mit den Kindern, die aus einer anderen Familie kommen als ich selber zum Beispiel. Und das fällt auf, die Schulen sind in sich homogen, obwohl die Gesellschaft eben sehr heterogen zusammengesetzt ist.
Was man aus Statistiken zweifelsfrei herauslesen kann, ist, dass Israel sehr viel Geld investiert in die Bildung im Vergleich zum Bruttoinlandprodukt geht. Von Israel her mehr Geld für Bildung rein ins System, ins Land, als fast in allen OECD-Ländern. Wohin fließt denn dieses Geld konkret?
Israel hat ein Problem mit den Schulen, weil es gibt ja sehr viele Neueinwanderer aus der ganzen Welt sozusagen. Es gab eine Zeit, da kamen viele aus Äthiopien, jetzt kommen viele aus Frankreich und aus den USA, aus der UdSSR. Nachdem die implodiert war, kamen sehr viele Juden hierher und die hatten alle ein Sprachproblem. Also man musste sehr viel in die Sprache, das Hebräische, investieren, um diese auf denselben Level wie die Einheimischen oder wie die Sabres, wie man hier sagt, um sie sprachlich auf dieses Niveau zu heben. Und das absorbiert viel Geld. Ein anderer Punkt ist, dass die Kinder ab Alter 17 etwa langsam aufs Militär vorbereitet werden, so mit Ertüchtigungsübungen und so. Und das absorbiert auch einen gewissen Teil der Finanzen. Zu sagen ist aber, dass die Lehrer in Israel im Vergleich zu OECD schlecht bezahlt sind. Und das ist auch im Vergleich zum Beispiel zu Schweiz oder zu Deutschland, sagen wir mal, nicht ein sehr angesehener Beruf, weil man eben weiß, die verdienen wenig, sind wahrscheinlich auch nicht sehr gut. Im Gegensatz zu Schweiz, wo ich das jetzt im Sommer beobachten konnte, noch einmal, sind die Lehrer weniger spezialisiert. zum Beispiel die unterrichten Englisch, haben aber einen stark hebräischen Akzent, wenn sie Englisch sprechen. Und das wirkt sich natürlich nachteilig dann auf die Sprachkenntnisse der Schüler aus.
Das heißt, vergleichsweise viel Geld fließt nicht in erster Linie in die Qualität der Bildung im Klassenzimmer, sondern in Strukturkosten.
Das kann man so sagen, wobei ich will nicht sagen, dass kein Geld in die Schulen fließt. Aber es ist zum Beispiel nicht so, dass jeder Schüler einen Computer erhält von der Schule, den muss er selber kaufen. Das sind alles Kosten, die die Eltern übernehmen, weil eben die Schule zu wenig Geld hat. Obwohl Netanyahu, muss ich sagen, als er noch Finanzminister war, vielleicht vor 20 Jahren, hat er versprochen, dass jeder Schüler einen Computer erhalten soll. Er hat aber nicht gesagt, von wem. Also heute ist es so, dass die meisten von den Eltern den Computer bekommen müssen, weil das ist eine Anforderung für den Unterricht.
Ich habe zu Beginn unseres Gesprächs den Krieg angesprochen, der immer noch andauert. Ist der spürbar im Schulalltag? Ist der ein Thema bzw. beeinflusst er den Unterricht?
Der beeinflusst den Unterricht schon, weil es gibt Zeiten, wo die Schulen nicht stattfinden. Also zu Beginn des Gaza-Kriegs vor bald 2 Jahren gab es keinen Schulbetrieb, weil man nicht genau wusste, was da auf das Land zukommt und weil man vermeiden wollte, dass da große Ansammlungen von Kindern ein Klumpenrisiko, sagen wir jetzt mal, darstellen. Da sind die Schulen wie in der Corona-Zeit während vielen Tagen ausgefallen. Im Süden des Landes und im Norden des Landes, also an der Grenze zu, wo die Hamas herrscht und im Norden des Landes, wo die Hisbollah stationiert war, da sind die Schulen länger ausgefallen als im Zentrum des Landes, weil dort im Norden und im Süden war die Gefahr eben größer. Zudem sind im Moment etwa 100.000 Reservisten in der Armee. Das bedeutet, das sind erwachsene Männer, zum Teil auch Frauen, die sind aus der Familie gerissen, von den Kindern entfernt. Und die Kinder wachsen während Monaten ohne Väter oder zum Teil ohne Mütter auf. Und das führt zu Situationen, die man als traumatisch bezeichnen muss. Fast täglich kommen Meldungen, 2, 3, 4 Soldaten sind umgekommen im Gazastreifen und die Kinder wissen dann nicht, wie sie das interpretieren sollen. Also ist jetzt mein Daddy, ist er jetzt ein Risikofall? Ist er in der Gefahrenzone? Kommt er überhaupt wieder zurück? Das wirkt sich alles auf die Kinder aus. Im Süden extrem, auch durch die Raketenangriffe. Dort 10, 11, 12-Jährige sind Bettnässer geworden, einfach aus Angst, um das irgendwie zu verarbeiten. Also die Kriegssituation spürt man als Erwachsener im Alltag vielleicht weniger, aber die Kinder sind davon schon stark betroffen.
Schauen wir mal über die Grundbildung hinaus. In Israel gibt es Hochschulen, Universitäten. Wie sieht das aus? Wie erreicht man die? Ist das ähnlich wie bei uns aufgebaut? Was braucht es, um beispielsweise eine Hochschule zu besuchen?
Die Matura, die hier Bagrut heißt, das Reifezeugnis übersetzt, die hat von Anfang an eine andere Funktion. In Europa eigentlich, die Matura ist mehr so für eine Elite. Also ich glaube, in der Schweiz sind es 20% der Schüler, die eine Matura machen. Elite im intellektuellen Sinn sind es hier an die 80%. Das bedeutet, dass die Anforderungen sicher tiefer sind für eine Matura in Israel. Deshalb reicht die Matura nicht, um an die Universität zu gehen. Es braucht zusätzlich zur Matura einen psychometrischen Test, auf den sich die Schüler intensiv vorbereiten. Es gibt Privatschulen, die die Kinder auf diesen Test vorbereiten, damit sie ihn bestehen. Ich habe nie einen gemacht, aber was ich gesehen habe, sind das so knifflige Fragen, die man beantworten muss. Intelligenzfragen, wahrscheinlich eine Art Intelligenzquotient. Und der entscheidet dann, wer an die Universität zugelassen ist. Und je nachdem, wie gut dieser psychometrische Test ist, kombiniert mit der Schlussnote bei der Matura, entscheidet sich dann, welche Fächer für den angehenden Studenten in Frage kommen. Also am leichtesten, wer relativ schlecht abschneidet, der studiert dann Soziologie. Da sind die Anforderungen geringer. Und wer gut abschneidet, dann vielleicht Physik oder Mathematik. Insofern, die Matura hier ist kein Freipass für den Universitätszutritt, sondern es ist ein Freipass für die psychometrische Prüfung und die entscheidet dann, ob jemand an die Uni kann oder nicht.
Für unsere Zuhörer in Deutschland, die Matura ist gewissermaßen die Entsprechung zum Abitur eben in Deutschland. Wenn nun jemand aber keinen akademischen Weg anstrebt, sondern einen Beruf erlernen will, gibt es eine klassische Berufslehre in Israel?
Leider muss ich sagen, das gibt es leider nicht. oder nur in ganz wenigen Ausnahmefällen. Also wenn ein Elektriker zu mir kommt, dann hat er das quasi on the job gelernt, oft bei seinem Vater oder in einem kleinen Geschäft. Aber dass man eine richtige Lehre macht mit berufsbegleitender Schule, das gibt es hier nicht. Es gibt zwar eine Schule, wo man einen Beruf lernen kann, das ist dann aber primär eben eine Berufsschule und weniger eine Lehre. Die Lehre ist dann quasi angehängt und nicht wie in Europa, wo im Zentrum die Lehre steht und angehängt ist die Schule, ein oder zwei Tage pro Woche. Das merkt man auch, wenn man Handwerker holt. Bei den Banken ist es anders, weil die haben eine Spezialausbildung, dann wenn einer dorthin geht. Aber das Niveau der, zum Beispiel der Handwerker, das ist deutlich tiefer als in Europa.
Das heißt, wenn ich nach der Schulzeit beispielsweise Schreiner werden möchte, dann klopfe ich einfach bei einer Schreinerei bei mir im Dorf und frage, ob ich da reinschauen kann.
Das ist so, genau.
Gut, das ist ja auch mal ein originelles System. Wir haben bereits etwas gesprochen von den verschiedenen Schultypen, die sich an Gruppen richten, also säkulare oder ultraorthodoxe. Wie sieht es denn demografisch aus? Gibt es da irgendwelche Mehrheiten oder ist das etwas gleichmäßig verteilt von den Jahrgängen her?
Also ich beginne mit einer quasi mit einer News aus Jerusalem. Dort sind in diesem Jahr, also die Schule hat hier am 1. September begonnen, sind in diesem Jahr die Erstklässler aus orthodoxen Familien erstmals in der Mehrheit. Das heißt, die meisten Erstklässler, die im September eingeschult wurden, am 1. September, die kommen aus orthodoxen Familien. Das hat Konsequenzen. Diese Schüler werden, so wie es heute ist, wenn das nicht geändert wird, werden eigentlich keine weltlichen Fächer lernen. Die werden weder Englisch noch Mathematik noch sonst was studieren. Die werden sich voll und ganz auf die Bibel und die Heilige Schrift konzentrieren. Und das hat natürlich Konsequenzen für das Land, für später. Die werden also im Prinzip eine Ausbildung aus Drittweltländern mitbekommen. Und ich muss das nochmals betonen, weil es eben sehr bedenklich ist. Im Moment in Jerusalem mit einem hohen orthodoxen Bevölkerungsanteil ist das die Hälfte. Das heißt, die Hälfte der Schüler, die heute in die Schule kommen, die lernen nichts, das sie zu einem späteren Beruf ermächtigen würde. Und das ist bedenklich für das Land, denn das muss ich Ihnen nicht erzählen, Sie hören das laufend aus den Nachrichten. Das Land hat riesen Sicherheitsprobleme, es braucht eine gute Armee, es braucht Techniker für die Armee, es braucht Innovationen. Und das ist von dieser Ausbildung her nicht zu erwarten. Jetzt in Jerusalem ist ein extremer Fall. Aber es gibt andere Städte, wo sich ein ähnlicher Trend anbahnt, denn orthodoxe Familien haben 6 bis 7 Kinder und die säkularen Familien haben 3 Kinder, sagen wir jetzt mal im Durchschnitt. Also die überholen die säkularen bis im Jahr 2050 und das ist eigentlich eine schlechte Nachricht. Was aber zu sagen ist, sind die Bibelstudenten, die lernen zwar keine Mathematik, aber die lernen kritisches Fragen. Also ihre Aufgabe ist, dass sie sich mit der Bibel kritisch auseinandersetzen. Kritisch nicht im Sinn, dass sie das ablehnen, sondern kritisch im Sinn, sie fragen sich, wieso hat er das gesagt und nicht das und wieso hat er das gemacht und nicht das andere. Also man stellt das Geschriebene immer wieder in Frage im Sinn, dass man wissen möchte eigentlich, wieso ist das so und nicht anders. Und das ist eigentlich auch eine gute Voraussetzung für das spätere Berufsleben. Es gibt auch innerhalb der Orthodoxie, es ist noch kein Trend, aber es gibt doch schon einige Orthodoxen, die das Gefühl haben, sie müssen einen Beruf lernen. Und es gibt Startups und es gibt Hightech-Zentren für die Orthodoxen. Also es gibt vielleicht 4 oder 5 im ganzen Land, also nicht sehr viele. Aber das Interessante an diesen Zentren ist, dass die erstmals Englisch lernen müssen, weil sonst können sie die Literatur nicht lesen. Ich habe mal mit so einem Lehrer gesprochen, der den Orthodoxen das Englische beibringt. Und der hat gesagt, das sei unheimlich schwierig, weil die kennen die säkulare Welt nicht. Also wenn er ihnen sagt, auf Englisch, wir gehen zum Strand, dann muss er ihnen erklären, was ein Strand ist. Weil das existiert in ihrer Welt nicht oder kaum. Und deshalb muss er Bilder aus der orthodoxen Welt nehmen, die übersetzen und dann verstehen sie das. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd fast, ist aber Realität in diesen Kreisen.
Wir haben jetzt ein Bild gewonnen vom Schulsystem in Israel. Jetzt ist natürlich die Frage nach einem Fazit. Wie wirkt sich das aus? Es gibt einen Ökonomen, der jüngst gewarnt hat, die Bildung in Israel, die droht abzusinken auf ein Niveau von 50% der Kinder auf Drittweltniveau, also dass gewissermaßen die Hälfte der Kinder wirklich auf einem Drittweltniveau gebildet ist. Und das ist natürlich eine schlechte Nachricht für Bildung als Rohstoff. Ist das so? Kann man das so sagen?
Der das sagt, ist ein Ökonomieprofessor, der heißt Dan Ben-David. An der Uni Tel Aviv ist der Professor für Volkswirtschaftslehre. Und der hat sich einen Namen dadurch gemacht, dass er solche Prognosen macht. Jetzt die Prognose, 50% droht ein Drittweltniveau bei der Bildung, die ist nicht für heute und morgen und übermorgen, sondern das bezieht sich auf die 50er bis hin Ende 50er Jahre und setzt auch voraus, dass sich nichts ändert am Bildungssystem. Nun, das kann man schwer voraussagen. Das kommt auch ein bisschen auf die politische Entwicklung drauf an, auf die Machtverhältnisse in der Politik. Aber im Moment, dieser Dan Ben-David macht sich wirklich echte Sorgen über die Zukunft des Landes. Und zwar, weil das Land braucht kluge Köpfe, vielleicht mehr als andere Länder, die weniger große Probleme mit den Nachbarn haben als dieses Land. Deshalb ist er eigentlich ein Warner. Ich muss aber sagen, er ist im Moment ein einsamer Rufer in der Wüste. Ich sehe im Moment kaum Ansätze, wo man dieses Schulsystem oder wo man die Schulpflicht insofern ausweitet, als man auch säkulare oder weltliche Fächer hinzufügt, sodass die orthodoxen Kinder weiterhin in ihrem Milieu bleiben. Kommt hinzu, dass die auch nicht in die Armee gehen. Die Armee ist ein wichtiger Faktor in der Erziehung der Jugend. Also ab 18 gehen die hier für 3 Jahre in die Armee. Und die hat eine wichtige, Erziehungsfunktion.
Nichtsdestotrotz ist Israel eine Technologienation. Sie gilt als Hightech-Großmacht. Und wenn man diese Beschreibung vom Bildungssystem hört, fragt man sich ein bisschen, wie kommt es dazu?
Die Hightech-Industrie beruht auf einer relativ kleinen Elite. Also es ist nicht so, dass jeder Israeli irgendein Startup gegründet hat und dann eine Idee umsetzt, die die Welt beglückt. Die Hightech-Industrie, nicht wirtschaftlich, aber von den Arbeitsplätzen her, ist sie eigentlich ein Minderheitsprogramm, sage ich jetzt mal. In Tel Aviv sind sehr viele in der Hightech-Industrie und in anderen, Herzliya vielleicht und in Beersheba auch. Aber das ist nicht der Durchschnitt. Der durchschnittliche Israeli ist nicht in der Hightech-Industrie angestellt. Und die klugen Köpfe, die kommen eben aus der Armee. Die jungen Männer und Frauen werden im Alter von 18 quasi auf die Technologie losgeschickt. Die Einheit 8200 ist vielleicht ein bisschen bekannt. Das ist der digitale Nachrichtendienst, wenn man so will. Die digitalen Schnüffler, kann man auch sagen. Und die lernen alles, was mit Cybersecurity und mit Hightech, die in der Armee eingesetzt wird, zu tun hat. Das sind dann Leute, wenn sie nicht in der Armee bleiben, die werden sehr schnell abgeworben von Hightech-Firmen. Die haben eben gelernt, was die Armee und was der Markt braucht und was er fordert. Quasi als 18-, 19-, 20-Jährige haben sie das gelernt. Sie haben früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Also wenn ich einen Studenten in Zürich vergleiche, der vielleicht mit 18 zu studieren beginnt, mit einem Studenten in Israel, der vielleicht erst mit 21 beginnt, dann hat er nach 3 Jahren Armeedienst schon eine ganz andere Persönlichkeit, eine ganz andere Erfahrung, als eben einer, der frisch vom Gymnasium herkommt und studiert. Es gibt hier praktisch keine Langzeitstudenten im Vergleich zur Schweiz oder zu Europa, weil eben die Leute schon eher wissen, was sie wollen und natürlich eben auch älter sind. Also die klugen Köpfe, wenn ich so sagen darf, die werden in der Armee rekrutiert und ausgebildet und werden dann in die Hightech-Industrie geschickt und auf diese losgelassen. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Damit ist Israel ziemlich erfolgreich, auch wenn die Schulen nicht auf dem europäischen Niveau sind, im Allgemeinen. Vielleicht noch ein Unterschied. Die Begabtenförderung, die ist, glaube ich, in Israel, wird intensiver gepflegt oder gepusht als in Europa. Das bedeutet, dass man Kinder, zum Beispiel schon 15-Jährige, für gewisse Vorlesungen an die Uni schickt, damit er lernt, wie man lernt und damit er sich mit der Materie, die ihn interessiert, auseinandersetzt. Es gibt aber auch Klassen für Hochbegabte, wahrscheinlich mehr als in anderen Ländern. Und das sind dann künftige Hightech-Spezialisten, die durchaus gesucht sind.
Schulsystem und Bildungswesen in Israel. Zu Gast dazu war unser Nahost-Korrespondent Pierre Heumann. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.